Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Israel. Kannst du eigentlich direkt tief durchatmen, ne? Wenn man nur das Wort Israel in den Mund nimmt, nach dem, was wir in Israel in den letzten Monaten so erlebt haben. Aber wir können es ja auch noch verkomplizieren, wenn wir wollen. Wir können auch noch die Begriffe Palästina, Eretz Israel und Zion dazu nehmen. Und dann landen wir auch ziemlich schnell, wenn es um Geschichte geht, und hier in einer Stunde History geht es um Geschichte, die unser Hier und Jetzt berührt, dann landen wir ziemlich schnell bei einem Mann namens Theodor Herzl. Der ist vor 120 Jahren verstorben und trotzdem sind seine Vorstellungen von Israel, Palästina und Zion bis heute spürbar. Und falls jetzt erstmal Verwirrung überwiegt, keine Sorge, ihr Lieben, wir fangen gemeinsam vorne an.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Grüß dich, Matthias.
Ja, sei gegrüßt, mein Lieber.
Theodor Herzl. Der wird 1860, Matthias, in Budapest geboren, stirbt 1904 in Österreich und kam aus einer jüdischen Familie, wobei sein Verhältnis zum Judentum nicht unkompliziert war. Das werden wir heute noch hören. Trotzdem, oder gerade deshalb vielleicht, wird er irgendwie zum Vordenker des europäischen Zionismus. Manche sagen sogar zum Begründer des politischen Zionismus. Und da steckt eben dieses Wörtchen Zion drin, Matthias. Was ist das?
Ja, Zion geht zurück auf den ersten Tempelbau durch König David. Und der soll das gemacht haben, ungefähr 1000 Jahre bevor Christus gelebt hat. Dieser Tempel hat in Jerusalem gestanden und wurde das erste Mal 586 vor Christus zerstört. Danach folgte dann die erste Vertreibung nach Babylon. Und das wird auch als babylonische Gefangenschaft bezeichnet. Sie beginnt nach der Eroberung des Königreichs Judäa durch den babylonischen König Nebukadnezar und endet mit der Eroberung Babylons durch den persischen König Kyros II. Die zweite Zerstörung des Tempels, der war nämlich nach der ersten Zerstörung wieder aufgebaut worden, war dann im Jahr 70 nach Christus.
Zum persischen König Kyros II. Haben wir übrigens neulich eine Stunde History gemacht, wenn ihr da nochmal nachhören wollt. Jetzt aber, Matthias, wird dieser Tempel im Jahr 70 nach Christus wieder zerstört. Wie ist es dazu gekommen?
Palästina bzw. Judäa, das war damals eine römische Provinz und es gab Aufstände der jüdischen Bevölkerung gegen die römischen Besatzer. Im sogenannten Jüdischen Krieg wurde dann Jerusalem erobert und zwar durch Vespasian und seinen Sohn Titus. Dabei wurde der zweite Tempel zerstört. Daraufhin verschanzten sich jüdische Kämpfer auf dem Berg Masada am Toten Meer. 3 Jahre lang hatten sie da ausgehalten, mussten 73 aber aufgeben. Die Römer eroberten den Berg. Alle Juden, die oben auf dem Berg waren, begingen kollektiven Selbstmord. Knapp 1000 Menschen waren tot. 135 nach Christus folgte dann der nächste Aufstand gegen die Römer und das endete mit einem Siedlungsverbot für Juden in Jerusalem, verkündet durch Kaiser Hadrian. Das war dann die zweite Vertreibung der Juden oder der Beginn der Diaspora, also dem jüdischen Leben im Exil. Und das war über die ganze Welt verstreut.
So, und dann kommt dieser Begriff Zionismus ins Spiel. Was bedeutet das für Jüdinnen und Juden?
Ja, das war so etwas wie ein manifester Wunsch, nach Jerusalem zum Tempel in die Stadt König David zu gehen, der sie als König der Israeliten rund 1000 vor Christus zur Hauptstadt gemacht habe. Aber bis 1948 gab es keinen jüdischen Staat, also blieb die Rückkehr nach Palästina oder eben nach Jerusalem ein Wunsch oder ein Traum.
Der aber trotzdem irgendwie gelebt wurde oder auf jeden Fall gelebt werden sollte.
Ja, das sollte er unbedingt und zwar sehr häufig dann, wenn es zu antijüdischen Pogromen in der Diaspora gekommen ist. Dann wollten natürlich viele Juden weg, dann wurde der Wunsch nach einer staatlichen Heimat stärker. Diese Heimat konnte aber nur dort sein, wo einst der Tempel, also Zion, stand. Das war Jerusalem, also Palästina im Nahen Osten an der Mittelmeerküste der Levante. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts merken wir in Europa aufkommenden Antijudaismus mit der Komponente jüdisches Blut in Anführungsstrichen sei minderwertig und müsse deshalb separiert werden. Und genau in dieser Zeit lebte Theodor Herzl. Er wird, hast du gesagt, im Mai 1860 geboren und stirbt vor 120 Jahren am 3. Juli 1904.
Ist also nur 44 Jahre alt geworden, dieser Theodor Herzl. Aber was er in diesen 44 Jahren erlebt hat und wie es ihn und die Welt um ihn herum geformt hat, das erzählt uns jetzt Esther Körfgen.
Alfred Dreyfus, Sie sind unwürdig, die Waffe zu tragen. Im Namen des französischen Volkes degradiere ich sie.
Es ist 1895. Theodor Herzl erlebt in Paris die Verurteilung und Degradierung des jüdischen Hauptmanns Alfred Dreyfus.
Ich schwöre, dass Sie einen Unschuldigen degradieren. Es lebe Frankreich!
Im französischen Generalstab hatte man entdeckt, dass es einen Spion gibt, der Informationen an die Deutschen verrät. Der Kriegsminister brauchte schnell einen Schuldigen. Da war in der allgemeinen antisemitischen Stimmung der jüdische Hauptmann Dreyfus das ideale Opfer. Dreyfus aber ist unschuldig. Für Theodor Herzl ist dies ein Schlüsselerlebnis.
Es verstärkte sich in mir der Gedanke, dass ich etwas für die Juden tun müsse. Noch am Tag danach setzte ich mich hin und schrieb.
Theodor Herzl ist Korrespondent für die Wiener Neue Freie Presse. Er ist selbst jüdischer Abstammung, aber Religion spielte für ihn bislang keine Rolle. Seine Eltern sind assimiliert, wohlhabend, großbürgerlich. Sie sind vor Jahren von Budapest nach Wien gezogen, ins Zentrum der Kultur. Theodor Herzl ist ein gut aussehender Schöngeist mit gepflegtem, dunklem Vollbart, Glacé-Handschuhen und Silberknauf am Spazierstock. Er liebt die Wiener Kaffeehausatmosphäre, ist unglücklich verheiratet und schreibt Theaterstücke, die vor Baronen und Grafen nur so strotzen.
Fürstin blickt heimlich lächelnd zum Fenster hinaus. Theaterdirektor hält sie nunmehr für reif zur Annäherung. Et vous voulez aussi du champagne, madame?
Seine Lustspiele wirft Herzl nach dem Schock der Dreyfus-Affäre über Bord. Wie besessen macht er sich an die Arbeit, getrieben von der zunehmenden Hetze gegen die Juden.
Der Gedanke, den ich in dieser Schrift ausführe, ist ein uralter.
Ein Jahr später erscheint sein kleines Buch, Der Judenstaat. Die Idee, die Juden brauchen ein eigenes Land.
Die Welt widerhallt vom Geschrei gegen die Juden und das weckt den eingeschlummerten Gedanken auf. Man gebe uns die Souveränität eines für unsere gerechten Volksbedürfnisse genügenden Stücks Erdoberfläche. Alles andere werden wir selbst besorgen.
Das Buch schlägt ein wie eine Bombe. Viele sind wie Herzl überzeugt, ein eigener jüdischer Staat würde den Antisemitismus in der Welt beenden. Nur wo soll dieser Staat sein? Herzl schlägt Argentinien vor. Auch Palästina kommt für ihn in Frage. Aber egal wo, die Nation soll Grundlage sein, nicht die Religion. Und Deutsch die Amtssprache. Er will eine Gesellschaft gründen, die den Ankauf von Ländereien managt und eine Vereinigung von jüdischen Vertretern aus aller Welt. 1897 ist es soweit. Herzl eröffnet den ersten Zionistenkongress in Basel.
Verehrte Freunde, hiermit verkündige ich die Zionistische Weltorganisation. Der Zionismus erstrebt für das jüdische Volk die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina, dem Land der Bibel.
Vom Kongress heimgekehrt, sagt Herzl im engsten Freundeskreis,
in Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagen würde, würde mir ein schallendes Gelächter entgegendröhnen. Vielleicht in 5 Jahren, sicher aber in 50 Jahren, wird jedermann diesen Staat sehen.
In den nächsten Jahren reist Herzl um die halbe Welt, auf der Suche nach Geldgebern. Er verhandelt mit dem türkischen Sultan Abdülhamid II., denn Palästina ist zu der Zeit osmanisch, also türkisch. Er versucht es bei Kaiser Wilhelm II., ja selbst bei Papst Pius X., aber alle lehnen einen jüdischen Staat ab. Auf dem 6. Zionistenkongress 1903 bietet der britische Kolonialsekretär ein kleines Gebiet in Uganda an. Herzl stimmt zu, es ist ein Kompromiss. Aber die osteuropäischen Juden protestieren aufs Schärfste. Zutiefst frustriert und geschwächt von einem Herzleiden stirbt Herzl am 3. Juli 1904 an einer Lungenentzündung.
Ich wünsche das Leichenbegängnis der ärmsten Klasse.
So Herzls Testament.
Ich wünsche, in einem Metallsarg in der Gruft neben meinem Vater beigesetzt zu werden und dort zu liegen, bis das jüdische Volk meine Leiche nach Palästina überführt.
1949 werden Herzls Leiche und die seiner Verwandten nach Jerusalem überführt und auf dem Mount Herzl bestattet. Ein Jahr nach Gründung des Staates Israel.
Wer war Theodor Herzl? Verstorben vor 120 Jahren, 1904. Esther Körfgen war für uns auf Spurensuche in einem ziemlich turbulenten Leben, das kann man schon mal sagen. Und dieses Leben von Theodor Herzl wollen wir noch mal etwas ausbreiten mit Michael Brenner, Lehrstuhlinhaber für jüdische Geschichte und Kultur an der Uni in München. Hallo, Herr Brenner.
Ja, hallo, Herr Dichmann.
Theodor Herzl hatte offensichtlich ein Lebensthema für sich gefunden, identifiziert Herr Brenner, die Gründung eines jüdischen Staates. Und dafür tat er eine Menge, dafür schrieb er und sprach eine Menge, gab sich ja auch selbst öffentlich preis für dieses Thema. Wie kam es dazu, dass der Zionismus so ein bestimmender Lebensinhalt für ihn wurde?
Es kam eigentlich aus der Enttäuschung heraus. Mhm. Sein Zionismus wurde sozusagen aus der Enttäuschung herausgeboren, nicht als das akzeptiert zu werden, was er eigentlich sein wollte, nämlich ein Österreicher, ein deutschsprachiger Schriftsteller und wichtiger Feuilleton-Redakteur bei der Wiener Neuen Freien Presse, sondern dass er immer wieder auf das reduziert wurde von außen, was für ihn gar nicht so wichtig war, nämlich Jude zu sein.
Das heißt, Ausgrenzung, Diskriminierung, Antisemitismus, das sind so die Erfahrungen seines frühen Lebens?
Das sind Erfahrungen seines Lebens. Er ist in Budapest geboren, 1860, ist mit 18 Jahren nach Wien gekommen mit seinen Eltern, wurde, wie gesagt, ein durchaus anerkannter Feuilleton-Redakteur bei einer wichtigen Wiener Zeitung. Aber man muss sehen, gleichzeitig, wir sprechen jetzt gegen Ende des 19. Jahrhunderts, stieg der Antisemitismus in Wien an und Bürgermeister wurde mit Bürgermeister Lueger jemand, der sehr bewusst den Antisemitismus einsetzte in seinem Wahlkampf, in seiner Politik. Und was für Herzl dann wahrscheinlich noch prägender war, als er nach Paris ging, um von dort aus über die Kultur aus der französischen Hauptstadt zu berichten, da lief gerade der sogenannte Dreyfus-Prozess, also ein Prozess gegen den französischen Offizier, einen jüdischen französischen Offizier, Alfred Dreyfus, der, wie sich später herausstellte, zu Unrecht des Hochverrats angeklagt und verurteilt wurde. Und was Herzl da mitbekam, war eben der Antisemitismus auf den Straßen von Paris. Also es ging nicht gegen die Person Dreyfus, sondern gegen den Juden Dreyfus und dann auch gegen die Juden. Und Herzl, der sich wirklich vor allem assimilieren wollte, also nicht sein wollte als ein Deutscher, Österreicher, der merkte dann, wenn es selbst in Frankreich, im sozusagen Mutterland der Ideen der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und der Emanzipation der Juden, die auch in Frankreich begann, wenn es selbst dort Antisemitismus gab, dann gab es nur eine Lösung und die hieß, wir brauchen unseren eigenen Staat.
Jetzt gibt es Ende des 19. Jahrhunderts aber in Deutschland, wie in Österreich, wie auch in Frankreich ja auch andere jüdische Intellektuelle außer Theodor Herzl. Und trotzdem wird er irgendwie so dieses Mundwerk, dieses Sprachrohr des Zionismus. Warum, ich weiß nicht, kann man das vielleicht so sagen, Herr Brenner, warum glüht diese Idee bei ihm so besonders stark?
Ja, Sie haben völlig recht. Man muss auch sagen, Herzl war wirklich eine Ausnahme unter den deutschsprachigen Juden, die den Zionismus, also die Lösung in einer Gründung eines jüdischen Staates, die Lösung eben des Antisemitismus in dieser Gründung eines jüdischen Staates sahen. Die Mehrzahl der deutschsprachigen Juden dachte, dieser Antisemitismus, der sich in vielen gesellschaftlichen Vereinen, politischen Parteien und auch natürlich privaten Beziehungen niederschlug, der wird schon vorübergehen, das wird schon verschwinden. Letztlich geht es uns ja vielleicht besser als unseren Vorfahren vor 100 Jahren, die völlig aus der Gesellschaft ausgegrenzt waren. Das war so das vorherrschende Gefühl. Herzl, das ist wirklich interessant und letztlich kann das wahrscheinlich nur ein Psychologe beantworten, warum gerade er anders reagierte. Aber Herzl war jemand, der ein unglaublich feines Gespür dafür hatte, dass dieser Antisemitismus nicht verschwinden würde. Es ist natürlich immer schwierig, jemanden als Propheten heute darzustellen. Wir wissen ja heute, wie die Geschichte weiterging. Zu Herzls Zeit wusste ja niemand, was 1933 oder 1941 oder nach dem Zweiten Weltkrieg passieren würde. Mhm. Aber Herzl hatte vieles tatsächlich ziemlich richtig vorausgesagt. Er hatte, als er den ersten Zionisten Kongress 1897 einen Brief in sein Tagebuch geschrieben. Man wird mich auslachen, wenn ich laut sage, dass es in 50 Jahren einen Judenstaat geben wird. Also ich paraphrasiere das jetzt, aber so etwa hat er das gesagt. Und es dauerte tatsächlich 50,5 Jahre, bis 1948 der Staat Israel gegründet wurde. Aber er wusste, das kann ich 1897 so nicht sagen, das wird mir niemand glauben.
Dann schreibt er aber auch ein Buch mit diesem Namen, Der Judenstaat, 1896 veröffentlicht. Ist es das wichtigste Werk von Herzl?
Es ist sicher das Werk, das heute von ihm am meisten in Erinnerung geblieben wird. Man muss wissen, Herzl verstand sich vor allem als Bühnenautor. Er hat viele Stücke, die auch an Wiener Theatern mehr oder weniger erfolgreich aufgeführt sind, geschrieben, die heute kein Mensch mehr liest, weil sie wahrscheinlich wirklich nicht die größte Literatur sind. Es sind zwei Werke von ihm übrig geblieben. Der Judenstaat, das ist ein kurzer Band, der kurz theoretisch beschreibt, wie denn dieser Judenstaat aussehen könnte. Und übrigens interessant, es heißt der Judenstaat, nicht der jüdische Staat, denn es ist wenig Jüdisches daran. Der Judenstaat beschreibt einfach, wie die Juden aus Europa, weil sie aus Europa weg müssen, ihre eigene Gesellschaft in Palästina, im Land Israel aufbauen, die im Großen und Ganzen ein kleines Europa darstellt, nur alles besser. Und auch er vergisst übrigens nicht die arabische Bevölkerung. Er idealisiert nur die Tatsache, dass ja die palästinensisch-arabische Bevölkerung sicherlich die neuen Einwanderer aus Europa, die die Zivilisation mit sich bringen, begrüßen werden. Insofern ist natürlich ein Sohn seiner Generation Europa. Das zweite Buch, das durchaus noch präsent ist heute, ist ein Roman, den er 1902 schrieb, mit dem Titel Altneuland. Ein utopischer Roman, der beschreibt, wie zwei Jahrzehnte später, also von 1902 aus gesehen, dieses Palästina, er schreibt noch nichts von Israel, der Stadt Israel, aussehen könnte. Und zwar in den, ich sag mal, das ist sozusagen die ideale Gesellschaft, die er da beschreibt. Juden und Araber leben in Frieden, man braucht keine Armee, die Rabbiner, also die Orthodoxen, die bleiben in ihren Synagogen, es ist ein durch und durch säkularer Staat, wie gesagt, das Beste von Europa, es gibt englische Internate, französische Opernhäuser, Wiener Cafés mit Salzstangen, ja, das beschreibt. Und aber auch Zukunftsvisionen, Elektrizität überall und ja, er nennt übrigens das Land, das ist sehr interessant, er nennt das Sieben-Stunden-Land. Und die Fahne, die er entwirft, hat sieben Sterne, weil es einen Sieben-Stunden-Tag geben soll. Also solche Dinge sind ihm wichtig, nichts religiöses.
Eigentlich eine Utopie, eine gesellschaftliche.
Ja, das hatte er eigentlich im Sinn und das beschreibt er detailliert.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, auf dem zionistischen Kongress, da hätte er sich fast nicht getraut, überhaupt von einem Judenstaat zu sprechen, weil die Idee damals noch so weit weg wirkte. Wie kommen denn seine Ideen und seine Bücher, seine Texte auch in seiner Zeit an? Also lasen das damals Jüdinnen und Juden in Europa und dachten sich, ja, der Mann hat es kapiert? Oder dachten die, was für ein Spinner?
Also in seiner engsten Umgebung dachten die meisten, was für ein Spinner. Karl Kraus, der österreichische Schriftsteller und Journalist, hat ihn als den König der Juden, hat sich lustig gemacht darüber. Seine eigene Zeitung, für die Herzl schrieb, hat kein Wort über sein zionistisches Programm veröffentlicht. Und selbst in dem Nachruf, Herzl starb ja im Alter von nur 44 Jahren, 1904, gibt es eine ganze Seite in der Zeitung, wie wichtig er als Journalist war. Und dann hieß es so im letzten Satz, und übrigens war er auch der Begründer des Zionismus. Und diese Zeitung war, das ist nicht unwichtig, eben auch von Wiener Juden herausgegeben. Und in München, wo er den ersten Zionistenkongress einberufen wollte, hat man sich eigentlich geweigert. Die jüdische Gemeinde wollte das nicht, weil man war ja deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens. Und was wollte man da in einem anderen Land und eben nicht wie Herzl das sagte, wir sind ein Volk. Das hat man ja zurückgewiesen. Anders in Osteuropa, da war der Antisemitismus eben auch virulent. Da tobte wirklich die Gewalt und es gab Pogrome und Juden wurden aus ihren Häusern vertrieben, teilweise ja auch ermordet und ihrer wirtschaftlichen Existenz beraubt. Und da gab es nun die jüdischen Massen, für die Herzl tatsächlich ein Prophet war, wenn auch ein säkularer Prophet.
Historiker Michael Brenner bei uns in Eine Stunde History. Herr Brenner, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, Matthias, vielleicht sogar mehrere Schritte zurück in eine Zeit vor Theodor Herzl und schauen uns diesen Begriff, du hast ihn vorhin schon mal in den Raum geworfen, Diaspora an. 135 nach Christus vertreiben die Römer die Juden aus Jerusalem, hast du uns ja vorhin erzählt, und damit geht's eigentlich los.
Ja genau, das war die Diaspora und die endet erst 1948. Juden waren in dieser Zeit verstreut in alle Welt, aber es gab natürlich Schwerpunkte. In Europa zum Beispiel lebten sehr viele Juden in Polen und nach der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika gingen sehr viele Juden eben nach Nordamerika. Und das Leben in der Diaspora, das war sehr häufig begleitet von Anfeindungen, von christlichen Mordaktionen, von Massakern und Pogromen, aber es gab auch Phasen, in denen Juden anerkannt und durchaus integriert waren. Aber die meiste Zeit war geprägt von Vertreibungen oder Pogromen.
Wir werden das gleich auch nochmal ausführlicher hören, dass eben deshalb auch dieser Wunsch nach einer Heimat, nach einer gemeinsamen Heimat bei vielen Jüdinnen und Juden sicher weltweit immer da war, so über die Jahrhunderte. Aber diese Idee eines jüdischen Staats, wie auch ja von Herzl gefordert, wann wurde die eigentlich konkreter?
Naja, bei den Juden selbst wurde das ganz konkret wohl am Ende des 19. Jahrhunderts. In der Zeit wanderten sehr viele Juden nach Palästina ein, aber es gab eben dort keinen eigenen jüdischen Staat. Sie lebten gemeinsam mit der arabischen Bevölkerung Palästinas. Es wurden jüdische Siedlungen gegründet. Die bekamen finanzielle Unterstützung aus Frankreich und Deutschland. Aber je mehr der Antisemitismus zunahm, desto größer wurde logischerweise der Wunsch nach einem eigenen Staat, der vor allem Schutz für die Jüdinnen und Juden bieten sollte. Eingedenk ihrer Geschichte in der Diaspora ist das nachvollziehbar gewesen.
Diese Idee des Zionismus wird sich aber natürlich zwischen 135 und dem 19. Jahrhundert sehr verändert haben, das könnt ihr euch vorstellen. Und deshalb besprechen wir die Ideengeschichte des Zionismus jetzt nochmal mit Historikerin und Journalistin Andrea Liffnert, die das Internetportal Hagalil betreibt. Hallo, Frau Liffnert.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Für uns ist heute erstmal wichtig, Frau Liffnert, die Idee des Zionismus, die ist älter als Theodor Herzl.
Ja, genau. Also die Idee, im Grunde bedeutet ja Zionismus erstmal nur die Rückkehr nach Zion. Zion ist hier als Synonym, bedeutet Jerusalem. Zion ist eigentlich der Tempelberg. Zion wird als Synonym genutzt für Jerusalem und auch für ganz Eretz Israel, also für das Land Israel. Und diese Idee der Rückkehr, die gibt es eigentlich schon, solange es das Exil gibt. Also seit der Zerstörung des Tempels, des zweiten Tempels, 70 unserer Zeitrechnung. Und seitdem Juden in der Diaspora leben, seitdem gibt es auch diesen Wunsch und diese Sehnsucht zurückzukehren, dass es auch etwas, was verwurzelt ist, beispielsweise in Gebeten. Es gibt den sehr bekannten Psalm 137, der gesprochen wird, wenn ich dich vergesse, Jerusalem, soll meine rechte Hand verdorren. Die Erinnerung an Jerusalem und an den Tempel, die ist auch in Ritualen, wie beispielsweise während jüdischen Hochzeiten verankert. Während einer jüdischen Hochzeit unter der Chuppa wird ein Glas zerbrochen in die Erinnerung an die Zerstörung des Tempels und eben Erinnerung daran, dass wir im Exil leben. Die Sehnsucht nach Jerusalem, nach Zion ist auch in Gedichten verewigt worden, wie beispielsweise von Juda Levi im 12. Jahrhundert in Spanien. Und immer wieder gab es dann auch einzelne oder auch größere Gruppen, die sich auf den Weg gemacht haben, tatsächlich auch nach Eretz Israel zu kommen. Beispielsweise auch dieser besagte Juda Levi. Er ist nicht angekommen, er ist unterwegs verstorben. Und immer wieder gab es über die Jahrhunderte solche Gruppen. Die größte Gruppe Ende des 17. Jahrhunderts um Juda Chassid aus Osteuropa haben sich 1500 Juden auf den Weg gemacht nach Jerusalem, sind auch angekommen. Er ist kurz nach der Ankunft dort verstorben. Aber das waren keine Massenbewegungen und ganz sicher auch keine organisierte Bewegung, sondern das waren eben Einzelne, die sich auf den Weg gemacht haben. Also sie zeigt eben die Bedeutung von Zion, von dieser wirkungsmächtigen Idee im jüdischen Denken über die Jahrhunderte.
Sie haben zweimal jetzt schon die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus dann durch die Römer angesprochen. Nur wenn wir jetzt von der Idee und vielleicht auch dem Gefühl einer geraubten Heimat und der Rückkehr sprechen und des Exils, müssen wir dann nicht eigentlich auch wirklich bis nach Babylon zurückgehen?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber sozusagen als Ausgangspunkt habe ich jetzt eben die Zerstörung des zweiten Tempels genommen. der dann wieder aufgebaut wurde und so weiter. Aber der Ausgangspunkt jetzt sozusagen für die große Zerstreuung, die ja auch dann hier bis nach Europa stattgefunden hat, ist eben die Zerstörung des zweiten Tempels.
Dann ist diese Idee, Frau Liefland, ja aber wirklich Jahrtausende alt. Sie haben es auch gerade beschrieben, wie es über die Antike bis ins Mittelalter, dann letztlich ja bis in die Neuzeit irgendwie am Leben gehalten wurde. Wenn man sich diese wechselvolle Geschichte des Judentums, ich nehme mal dieses Wort wechselvoll, weil mir irgendwie kein anderes Besseres einfällt, wenn man sich die anschaut, ist das dann nicht eigentlich wirklich Wahnsinn, dass diese Idee, eine solche Idee so lange überlebt hat?
Ja, wahrscheinlich schon, aber das ist halt das, worum man sich über die Jahrhunderte hin festgehalten hat. Und das ist auch das, was man verstehen muss, wenn man sich auch aktuelle Konflikte ansieht, ist ja oft das Argument, dass gesagt wird, ja, aber Juden sind ja sozusagen erst Ende des 19. Jahrhunderts wieder eingewandert und bis hin zu dem Vorwurf, dass es also ein Kolonisierungsprojekt ist und so weiter und so fort. Erstens mal gab es immer eine jüdische Präsenz in Eretz Israel. Also ich spreche jetzt vom Land Israel, also nicht vom Staat Israel, sondern also in Eretz Israel gab es immer Juden, die dort gelebt haben, in Jerusalem und in verschiedenen anderen Zentren, Zwat und so weiter. Und diese Idee ist eben über diese Jahrhunderte immer lebendig geblieben. Also das ist jetzt nicht etwas, was man sich Ende des 19. Jahrhunderts ausgedacht hat, sondern es ist etwas, was tief verwurzelt ist im Judentum, im kulturellen Bereich und eben auch im religiösen Bereich.
Ich meinte mit Wahnsinn, glaube ich, gerade auch eher beeindruckend, weil welche Ideen gibt es schon, ne, die wirklich über Jahrhunderte und sogar Jahrtausende überlebten? Wie Sie es dann gerade gesagt haben, eben bis ins 19. Jahrhundert, da entwickelt sich dann so diese moderne Vorstellung des Zionismus.
Ja, also im 19. Jahrhundert ist der Unterschied zu dem, was halt vorher war, dass der Zionismus sozusagen als eine Nationalbewegung wächst im Zeitalter der europäischen Nationalbewegungen. Und die Vordenker des politischen Zionismus, also die Vordenker dieser Art des Zionismus, wie Herzl sie dann vertreten hat, die sind dann tatsächlich auch nur so zu sehen. Also es gab verschiedene Vordenker. Es gab einmal religiöse Vordenker, zum Beispiel Rabbiner Zvi Hirsch Kalischer. Der kam aus Posen, also aus Polen, einem Land, wo Nationalitätenfragen ständig im Umschwung waren und ständig auch das Leben bestimmt haben. Er ist Autor von einer Schrift, die hieß Drishat Zion, wo er aus dem orthodoxen Judentum heraus ein Umdenken forderte und gesagt hat, dass es einen menschlichen Beitrag zur Erlösung geben muss und sozusagen der menschliche Beitrag könne sogar das Kommen des Messias beschleunigen, indem man eben schon mit der Besiedelung beginnt. Und ein anderer Vordecker, bei dem sieht man es noch viel deutlicher, war Moses Hess. Er wurde 1812 in Bonn geboren und hat dann später eine Schrift veröffentlicht, 1862, unter dem Titel Rom und Jerusalem. Der kommt also aus einer ganz anderen Richtung, nicht diese orthodoxe Richtung von Kalischer, sondern er war ein bekannter Sozialist, also Frühsozialist, durch und durch säkular. Und er ist über die sogenannte Judenfrage, also wie kann man die Not der Juden lindern, hat er sich ähnlich wie auch Herzl wieder dem Judentum angenähert. Und seine Schrift Rom und Jerusalem trägt den Untertitel Die letzte Nationalitätenfrage. Also ein ganz klarer Zusammenhang, den er auch in seinem Vorwort herstellt zwischen der italienischen Nationalbewegung und zwischen einer jüdischen Nationalbewegung, die er eben anspornen wollte. Herzl hat übrigens Hess auch gelesen, allerdings spät erst, 1901, also als er schon weit fortgeschritten war in seiner Agitation und sagt auch, bei ihm steht schon alles drin, was wir später gesagt haben.
Sie haben ja vorhin beschrieben, Frau Liffnert, wie diese Idee des Zionismus zu Beginn auch in Gebeten und so auftauchte. Jetzt sind wir aber wirklich an einem Punkt angekommen, wo der Zionismus eine oder zumindest mehr eine politisch-nationalistische Idee ist als noch eine religiöse.
Ja, wobei...
Ganz trennen kann man es wahrscheinlich nicht.
Genau, das ist eben der springende Punkt, dass man es nicht trennen kann. Und das sieht man eben auch in der Agitation von Herzl. Er hatte religiöse Anhänger und er hatte viele religiöse Gegner. Also es kommt auch immer darauf an, aus welche Richtung diejenigen vertreten haben in der Religion. Und gerade in Osteuropa, wo die Menschen noch viel traditioneller gelebt haben als nicht säkular und aufgeklärt und akkulturiert und assimiliert wie in Mittel- und in Westeuropa, sondern gerade in Osteuropa hatte Herzl die allermeisten Anhänger zu Beginn auf jeden Fall. Und in Osteuropa gab es auch lange vor Herzl schon die sogenannten Chibazion-Vereine, also die Zionsliebe-Vereine, wo sich Anhänger einer Idee einer Emigration nach Eretz Israel gesammelt haben. Man muss vielleicht ein bisschen sagen, der Begriff Zionismus ist dann erst später entstanden. Der ist erst 1890 entstanden. Aber trotzdem
praktiziert wurde es schon vorher sozusagen.
Genau, das war der Grundgedanke. Mhm. Und diese Chibazion-Vereine haben dann tatsächlich nicht nur Worte, sondern auch Taten folgen lassen und haben die ersten Siedlungen auch in Eretz Israel, also die ersten jüdischen Siedlungen gegründet. Rishon LeZion, 1882 Petach Tikva. Das sind alles heute mittelgroße Städte in Israel, die eben auf Chibazion und Bilo-Vereinigungen zurückgegangen sind, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Eretz Israel ausgewandert sind.
Das ist dann noch ein Unterschied, ne, zu den vorherigen Zeiten, das Ende des 19. Jahrhunderts, dass so organisiert vorgeht und nicht jeder einfach irgendwie auf eigene Faust loszieht und versucht in Israel irgendwie eine kleine Kolonie oder eine kleine Siedlung aufzumachen.
Ja, wobei wir sprechen hier auch von keinen großen, ich finde, das hört sich mal so an, als ob, oder vielleicht ist es auch noch mein Empfinden, dass sich da Hunderttausende von Menschen auf den Weg gemacht hätten und hier das Land überschwemmt hätten. Man tut die Einwanderungswellen hier nach Israel in 5 Einwanderungswellen einteilen. Man nennt die Einwanderung nach Israel oder nach Eretz Israel Aliyah, also ein Aufstieg nach Eretz Israel. Und diese erste Aliyah zwischen 1882 und 1903 hat also 25.000 Juden ins Land gebracht. Das sind 25.000 Juden, vornehmend aus Russland, und also russische und rumänische Juden waren das, die da gekommen sind. Also es war auf jeden Fall organisierter, aber wir sprechen hier auch noch nicht von einer großen Massenbewegung.
Wann kommt die?
Also es geht so weiter, die zweite Aliyah waren auch 35, die dritte auch 35.000 und so weiter. Wirklich erste richtig große Einwanderungswelle war dann in den 30er Jahren, die fünfte Aliyah zwischen 1930 und 1939. Kann man sich vorstellen, woran es liegt. Es liegt natürlich an den politischen Umständen in Europa und hat 250.000 Menschen, also Juden ins Land gebracht, vornehmend Polen, Deutschland, Österreich, also Mitteleuropa. Insgesamt sind vor dem Zweiten Weltkrieg etwa 475.000 Juden in Palästina ansässig gewesen. Es waren 40% der Gesamtbevölkerung. Die große Einwanderung, die hat dann erst nach der Staatsgründung stattgefunden.
Andrea Liefnert, Historikerin und Journalistin, Herausgeberin übrigens von Hagalil, einem jüdischen Internetportal hier bei uns in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Liefnert.
Ich danke Ihnen.
Was lange also nur eine Idee war, ist heute Realität. Ein Staat Israel, auf den auch eben jetzt die ganze Welt schaut, weil der Krieg gegen die Hamas eben viele Opfer auch in der palästinensischen Zivilbevölkerung fordert. Matthias, dieses Israel, ne, das ja schon auch nach seiner Gründung viele Kriege gesehen hat, ne, und heute immer noch ein Ort irgendwie auch des Konfliktes ist, ist das trotzdem dieser Zufluchtsort geworden für Jüdinnen und Juden aus aller Welt?
Also ganz zweifellos ja. Ein Beispiel, als sich die Sowjetunion zu Zeiten von Glasnost und Perestroika, also am Ende des 20. Jahrhunderts, öffnete, da konnte man aus dem Land ausreisen und es für immer verlassen. Und sehr, sehr viele russische Juden haben das gemacht. Sie sind nach Israel eingewandert, neben Einwanderern zum Beispiel aus Afrika. Das hat übrigens nebenbei gesagt für Israel auch ein ziemliches Problem hervorgerufen. Die Einwanderer, die kommen aus aller Herren Länder. Sie haben einen ganz, ganz anderen kulturellen Hintergrund. Sie sprechen kaum Hebräisch. Und sie haben große Integrationsschwierigkeiten. Zudem müssen Wohnungen gebaut werden. Es muss Infrastruktur aufgebaut werden. Das ist alles nicht so einfach und davon können wir ja auch ein Lied singen.
Jetzt reden wir ja die ganze Zeit heute in 1 Stunde History über Zionismus. Was man bei so Ideen und Ideologien ja aber auch nochmal machen könnte, Matthias, wäre einfach so ein Anti davor setzen. Das geht ja immer, ja, und dann landen wir beim Anti-Zionismus. Lass uns mal drüber sprechen, wo und wie der zum Beispiel verankert ist.
Naja, derzeit ist er wohl verbreitet in der arabischen Welt. Dort wird mit der Existenz Israel dieser Antizionismus in Anführungsstrichen begründet. Der Staat der Juden sei in einer Region, die von der arabischen Welt beansprucht wird. Das ist die Begründung. Die Existenz Israels widerspricht der Ideologie eines Pan-Arabismus und der richtet sich seit mehr als 100 Jahren erst gegen jüdische Siedler in Palästina und dann gegen den Staat Israel selbst. Das ist sozusagen ein ideologisches Gerüst für Kriege gegen Israel. Und der Erste, der das durchbrach, das war der damalige ägyptische Staatspräsident Anwar al-Sadat. Und der wurde wegen dieser Aussöhnungspolitik im Oktober 1981 ermordet.
Also ihr werdet es bis hierhin schon gemerkt haben, er ist auf jeden Fall eine sehr langlebige Idee, der Zionismus. Er hat überlebt bis ins Hier und Jetzt. Und das wollen wir besprechen mit Tamar Amadal. Sie ist Historikerin an der Arbeitsstelle Politik des Vorderen Orients an der FU Berlin. Grüße Sie, Frau Amadal.
Guten Tag.
Also erstmal ganz einfache Frage, Frau Amadal. Zionismus gibt es noch bis heute, ja?
Ja, definitiv. Mhm. Und es spielt eine große Rolle in Israel.
Ja, lassen Sie uns dann mal diese Rolle genau anschauen. Aber vielleicht noch mal eine Sache vorneweg, weil er muss sich ja irgendwie verändert haben, dieser Zionismus. Eine Rückkehr und Nationalstaatsbewegung brauchen wir ja denn eigentlich nicht mehr, weil es gibt ja Israel. Ein jüdischer Staat ist Realität geworden.
Definitiv. Aber Theodor Herzls Vision von einem jüdischen Staat ist zwar politische Realität seit 1948, allerdings die Schlüsselfragen dieses Staates sind leider, weiß Gott leider, noch ungeklärt. Mhm.
Was sind diese Schlüsselfragen? Ja.
Ja, wir reden von Staatsgebiet, sogar Staatssubjekt. Wer ist das Subjekt dieses Staates? Die Juden oder die Israelis? Ja? Oder das geeignete Regime, soll es demokratisch unjüdisch oder nur jüdischer Staat sein? Und natürlich weitere Fragen, die mit dem Nahostkonflikt zu tun haben, also die Siedlungspolitik jenseits der Grenzen Israels zum Beispiel. Also der Nahostkonflikt ist ja ein Stichwort. Und insofern, der Zionismus spielt eine große Rolle in Israel. Das ist die Staatsideologie, Israels Sinnkrise, wie wir heute es erleben, wie es manifest geworden ist, erklärt sich großenteils mit der Krise des Zionismus.
Mhm. Ja. Weil diese Fragen über Staatsgebiet und eben Staatsvolk vielleicht nicht geklärt sind.
Nicht geklärt sind und sie sind die Grundlage für diesen Konflikt. Mhm.
Aber das klingt so, als wäre der Zionismus heute ein Diskussionsgegenstand in Israel oder gibt er konkrete Leitlinien vor? Ist er eine feste Ideologie?
Es ist eine feste Ideologie und die Israelis sind zum 19% zionistisch, auch wenn das zionistische Staatsprojekt, wie ich das nenne, letztendlich gescheitert ist. Also seit dem 7. Oktober ist es klar. Aber trotzdem sind sie zionistisch geblieben, aber mit unterschiedlichen Ansätzen. Ja, wir können dann zur Programmatik der unterschiedlichen zionistischen Strömungen in Israel rübergehen und dann klären, also diese liberalen Zionisten in Israel, die liberalen Kräfte, die ja gegen die Justizreform kämpfen und auf die Straße gehen, um einen demokratischen Staat weiterhin zu haben. Das wäre das eine. Wir haben die Rechtszionisten. Die Rechtszionisten sind ja die politisch, die haben sich durchgesetzt.
Ist das das Lager Netanyahu, der Rechtszionismus?
Genau, aber es ist nicht nur Netanyahu. Unter Langzeitpremier Netanyahu seit 2009, fast durchgehend, gelangt es den Neozionisten, ihr Staatskonzept weitestgehend durchzusetzen und umzusetzen.
Fassen wir kurz zusammen, Frau Amadal. Das, was wir gerade noch Rechtszionismus genannt haben, nennen Sie auch Neozionismus?
Richtig.
Und in der Vorstellung der Neozionisten gehören Gaza wie auch das Westjordanland zum Staat Israel.
Genau. Mhm. Unbedingt. Ja. Und das ist ja ein Thema. Dadurch, dass der jetzige Gaza-Krieg auch dazu führt, dass das Militär das schafft, großen Teil der Bevölkerung zu vertreiben oder das, was die Neozionisten wollen letztendlich, ist, dass die Gaza geräumt wird. Sie wollen weiterhin das umsetzen, was sie im Westjordanland umsetzen. Wir haben zwei große Parteien. Eine sitzt mit Netanyahu zusammen in der Regierung, die Partei von Benny Gantz. Und sie wollen letztendlich nur den Status quo aufrechterhalten. Sie bieten keine richtige Alternative für die Neozionisten. Und deswegen sind sie so stark, deswegen können die Neozionisten sich so durchsetzen.
Weil die politische Mitte kein Gegenangebot macht.
Richtig, keinen nennenswerten, konkreten Angebot, das im Zusammenhang mit der Palästina-Frage, also Palästina-Frage ist zentral hier für den Konflikt. Und das sind generelle letztendlich, die keine andere politische Ordnung kennen als die Besatzungsordnung. Mhm. Die Besatzungsordnung ist ja über ein halbes Jahrhundert
Sie haben es eben schon angedeutet, Frau Amadal, aber welche Rolle spielen dann Palästinenserinnen und Palästinenser, Araber, Muslime, es gibt ja auch noch andere Minderheiten in Israel. Welche Rolle spielen all die in den Gedanken eines Neozionisten?
Also für die Neozionisten sind nicht jüdische Menschen, also die palästinensische Bevölkerung, entweder sollen sie geduldet im jüdischen Staat oder im besten Fall, wie die Neozionisten auch offen reden, also sie reden von Vertreibung, von Transfer, also Ben-Gvir zum Beispiel redet ganz klar davon. Itamar Ben-Gvir ist auch Kahanist, also das ist eine Bewegung, politische Bewegung, die ganz klar redet von der Vertreibung der Palästinenser oder der Araber, die nennen das die Araber Israel, aus dem Land, um einen quasi puren jüdischen Staat zu ermöglichen.
Die Kritik an solchen Äußerungen, Frau Amadal, formuliert sich parallel ein bisschen in meinem Kopf mit. Da würden Kritiker Ihnen wahrscheinlich antworten, Israel ist aber einer der wenigen demokratischen Staaten im Nahen Osten, stabil und freiheitlich. Seine Gegner sind Extremisten, Terroristen und Autokratien, die Israel gerne ausgelöscht sehen möchten.
Sicher wollen Sie das auch, würde Israel. Sie reden jetzt von den Antizionisten.
Ja, vielleicht, ja. Gibt es diesen Begriff noch oder was bedeutet der heute, Antizionismus?
Also ich glaube, Antizionisten gibt im Grunde im Ausland. Und angesichts dessen, was jetzt gerade in Gaza geschieht, können wir davon ausgehen, dass das noch stärker wird. Denn Israel steht ganz klar unter massiven Erklärungsnot, wie so ein Krieg eigene Sicherheit dient. Natürlich ist Israel eine Demokratie in vieler Hinsicht. Aber es ist die Frage, ob durch den Neozionismus, also durch diese neue Bewegung, die ja so stark ist, gerade im letzten Jahrzehnt geworden ist, ob das noch bleibt. Ja? Also der Kampf geht weiter. Das ist ja ein Schlüsselproblem für diese Stadt, ob dieses demokratische Regime weiter bestehen wird oder nicht.
Der Siegeszug des Neozionismus, Israel im neuen Millennium. Das ist, ihr werdet es gemerkt haben, der passende Buchtitel für die Neuerscheinung von Tama Amadal, deutsch-israelische Historikerin, habt ihr gerade gehört hier bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Amadal.
Gerne.
Heute haben wir angefangen bei König David, beim Berg Zion, bei Jerusalem, sind dann bei Theodor Herzl gelandet und haben über die lange Geschichte des Zionismus gesprochen. Die Heimkehr nach Israel in einen Staat, der Jüdinnen und Juden Schutz und Heimat bietet, was aus jüdischer Sicht, wenn man so die Jahrhunderte anschaut, nicht zuletzt den Holocaust, unbedingt nachvollziehbar ist. Aber Matthias, die traurige Ironie der Geschichte ist irgendwie, dass Ruhe und Frieden in Israel im Nahen Osten nicht eingekehrt sind.
Also derzeit glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass das in naher Zukunft passieren wird, denn die israelische Regierung, allen voran Benjamin Netanyahu, lehnt eine Zwei-Staaten-Lösung ganz offensichtlich ab. Die Palästinenser aber wollen weiterhin einen eigenen Staat und es wird immer Leute geben, die Gewalt und Terror dagegen oder dafür anwenden. Und solange dieser Knoten nicht aufgeschlagen wird, fürchte ich jedenfalls, wird es unruhig bleiben und das sorgt immer wieder für neuen Hass und die entsprechende Gegengewalt. Also das ist in meinen Augen schon ziemlich frustrierend. Und ein Horror für die Menschen, die dort zu leben versuchen.
Teil dieses Knotens, von dem Matthias gerade gesprochen hat, sind natürlich wie so oft Lügen und Lügen und noch mehr Lügen. Und Lügen begleiten unsere menschliche Geschichte leider auch schon sehr lange. Spannend wurde es dann aber, als wir anfingen, Bilder zu haben, ne? Videos und Fotografien zum Beispiel, weil die vermitteln natürlich erstmal sowas wie, hey, guck mal, was auf dem Bild zu sehen ist, das muss ja auch so passiert sein. Aber wir wissen heute sehr gut, Bilder müssen nicht die Wahrheit sagen. Darum geht es nächstes Mal hier bei uns in einer Stunde History. Bilder, die lügen. Die Geschichte der Propaganda. Das wird eine Aufzeichnung sein von einer unserer Live-Shows im Berliner Humboldt-Forum, dann mit Steffi für euch auf der Bühne. Ich bin Markus Dichmann und sag ciao. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.